Allein die Musik ist schon großartig. Und dann kommt der Film ja noch dazu, Der König von Narnia. 8.31 Uhr.
NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Weiter im Roman 18. Stock, die vorletzte Folge heute aus diesem Buch von Sarah Gmür. Die Katastrophe ist ja nun perfekt. Wanda hat Adam verloren, ist dabei in eine tiefe Depression zu rutschen. Sie isst kaum mehr was, sie magert immer weiter ab. Taimur, der früher lange um sie geworben hat und für sie da gewesen ist, als ihr kleiner Kali im Krankenhaus war, ist jetzt vergeben. Ausgerechnet glücklich mit der Mama von Eileen. Nur die Dreharbeiten haben dem Alltag noch Struktur gegeben. Aber auch damit ist es jetzt vorbei. Ausgehungert und völlig dehydriert stürzt Wanda bei ihrem letzten Drehtag mit Adam. So unglücklich, dass ein Fenster ausgerechnet auch noch in der denkmalgeschützten Sakristei zu Bruch geht. Das führt nun dazu, dass der Regisseur endgültig genug hat. Und nicht nur er. Hier also vorletzter Teil aus 18. Stock, gelesen von Nina Reitmeier.
Wilhaus kommt ans Set. Er brüllt mit rotem Kopf und dicken Halsschlagadern. Niemand sei so blöd, die Hand zu beißen, die einen füttert. Zumindest niemand mit einem Funken Verstand. Ich hoffe, du bist gut versichert, schnauft er. Eine halbe Mille könne sowas kosten. Da lasse sich der Denkmalschutz nicht mehr mit Mettbrötchen schmieren. Er tippt sich an die Stirn. Er sei nicht so freundlich, wie er aussieht. Er habe sich die Zornesfalte wegspritzen lassen. Die Falte sei weg. Aber die Wut, die könne man nicht wegmachen. Ich werde von seinen Anwälten hören. Er werde mich eigenhändig rausschneiden. Er werde dafür sorgen, dass ich keinen einzigen Cent und nie wieder eine Rolle kriegen werde. »Nie wieder«, keucht er. »Nicht mal als Komparsin.« Ich werde ganz oben auf der schwarzen Liste stehen und in diesem Leben nie wieder etwas drehen. Ich sei völlig unprofessionell. Das ganze Team rede über mich. Ich hätte einen an der Waffel und ich solle mich wie Marion Cotillard von einem Schamanen exorzieren lassen. »Es gibt keinen Gott«, schreit er. »Man kriege Liebe überall günstiger als bei ihm, in jedem Puff. Jede Werbung verspreche mehr als die Kirche.« Zwei Ordner in gelben Leuchtwesten kommen auf mich zu und fordern mich auf, mitzukommen. Die anderen stehen wie Diener und Pharisäer, ausgerüstet mit Laternen, Fackeln und Waffen in einer Traube um den Cateringwagen und sagen kein Wort. Ich nehme Kali an die Hand und wir gehen, ohne uns von irgendjemandem zu verabschieden. Ich werde niemanden vermissen, außer Lord. Sie werden sie rausschneiden oder neu besetzen, keine Ahnung. Sie werden mich bis aufs Blut verklagen. Leute wie die verklagen ständig irgendjemanden. Wir fahren mit der U-Bahn zurück. Ein Mann setzt sich uns gegenüber und starrt mich an. Ich habe keine Ahnung, was er will. Wir sind fast die Einzigen im Waggon. Nur ganz hinten sitzen noch zwei Typen, die nicht aussehen, als würden sie zur Hilfe eilen, wenn ich sie bräuchte. Der Mann starrt 8 Stationen lang. Und bevor ich aussteige, sagt er: Essen. Essen. Die Wolken sind zäh wie graues, trockenes Fleisch. Man sieht seit Tagen keinen Himmel. Sie drehen ohne mich weiter. Keiner meldet sich mehr. Niemand wartet mehr mit laufendem Motor auf mich. Ich habe keinen Grund mehr aufzustehen, und es ist nur eine Frage der Zeit, bis der Plattenbau beim nächsten Windstoß wie ein Kartenhaufen sich zusammenfällt und uns unter sich begräbt. Ich bleibe liegen. Der Schatten, der durch das Fenster fällt, bewegt sich langsam über den Boden und kriecht die Wände hoch. Jeden Tag ein bisschen höher. Bis die Sonne irgendwann so tief ist, dass die Wohnung im Schatten verschwindet und es für immer dunkel bleibt. Die Albträume wechseln sich ab und ich bin ihnen ausgeliefert, als hätte mir jemand K.O.-Tropfen ins Wasser getan. Ich fühle mich wie im Wachkoma. Adam taucht auch immer wieder auf. Manchmal sieht er gar nicht aus wie er, aber ich weiß, dass er es ist. Ich würde ihn immer erkennen, egal wo. Ich will mit ihm reden, kriege aber kein Wort raus. Meine Stimme versagt. Kali ist die ganze Zeit in ihrem Zimmer. Manchmal vergesse ich, dass sie hier ist. Sie kommt nur raus, wenn sie Hunger hat und steht dann mit dem Kopf im Nacken vor dem leeren Kühlschrank, als hoffte sie, er würde sich von selbst füllen und zwischen einem angebrochenen Glas Senf, in dem sich eine dünne gelbliche Flüssigkeit abgesetzt hat, und einer halben Zwiebel in einer Plastiktüte auf einmal irgendwas Essbares sein. Ich war seit Wochen nicht mehr draußen. Die Sonne hat sich verpisst, die Hitze ist in Kälte umgeschlagen. Manchmal regnet es den ganzen Tag, dass der Boden sich wie Pappe aufzuweichen droht. Ich google nach Hartz IV. Ich brauche Geld. Man muss 60 Seiten ausfüllen. 60 beschissene Seiten, um wieder irgendwas im Kühlschrank zu haben. Und man braucht einen Mietvertrag. Einen richtigen. Keine handgeschriebenen Zahlungserinnerungen, die aussehen wie Einkaufszettel. Vielleicht ist das sowieso keine gute Idee. Sie werden hellhörig werden. Jobcenter und Jugendamt sitzen im gleichen Haus. Ich weiß, wie das läuft. Die Mitarbeiter klüngeln in den Kaffeepausen und schieben sich Aktenordner hin und her. Und dann stehen sie auf einmal vor der Wohnungstür und wollen sich selbst mal ein Bild machen. Die haben mich eh auf dem Kieker und freuen sich, ein Loch in den Bauch mir eins reinzuwürgen. Sie kriegen ja auch nichts geschenkt. Ich brauche einen halben Tag, um mich anzuziehen. Meine Adern schimmern bläulich durch die Haut, als würde blaues Blut durch meine Venen fließen. Verarmter Adel. Das Treppenhaus steht zwischen mir und dem Rest der Welt. Jede Wohnung ein möglicher Hinterhalt, jede Ecke eine Falle und die endlose Treppe ein tödlicher Abgrund. Unsere Schritte hallen laut durch den Hausflur, als würden sie uns verfolgen. Ming steht vorne bei den Mülltonnen und kramt in ihrer Bauchtasche. Mit der Bauchtasche sieht sie aus wie ein Dealer. Sie hält mir ihre Zigarettenschachtel hin und sagt, sie habe von der Sache mit meinem Onkel gehört. Seit sie nicht mehr stillt, raucht sie wieder. Tay hatte recht, ich bin ein Härtefall und alle wissen schon Bescheid. Eileens Mama kommt dazu. Ich schaue ihr nicht in die Augen und sie sollte es auch nicht tun. Wanda, sagt sie, ich bin nicht blöd. Ihr sei schon klar, dass sie nicht seine erste Wahl sei. Er wollte dich, sagt sie. Aber gegen die Schickimickis habe er keine Chance gehabt. Sie macht kurz Pause und sagt, aber schau ihn an, er ist angekommen. Manchmal müsse man seine Träume ändern, um glücklich zu werden. Sie gibt nicht auf, sie versucht es immer noch. Sie kann mich mal. Ich drehe mich um und gehe. Wenn man auf die falschen Leute hört, ist man am Arsch. Als ob man Träume einfach ändern könnte. Echte Menschen verändern sich nicht einfach wie so eine fucking Romanfigur auf Heldenreise. Sie geben vielleicht auf, aber sie bleiben dieselben. Der Aldi ist nur 2 Straßen weiter, doch wir kommen nicht weit. Wildfremde Leute starren uns an. Ich glaube, sie verfolgen uns. Ich kriege keine Luft, wir müssen umdrehen. Ich habe Angst, auf offener Straße zu ersticken. Die letzten Meter rennen wir. Ich ziehe Kali in den Hauseingang. Ich will nicht, dass jemand weiß, wo ich wohne. Der Briefkasten quillt über und der Lift ist kaputt. Ich schaffe die Treppe nicht mehr am Stück. Die Jungs vom Spätkauf sind ernst geworden. Sie wechseln von Deutsch auf Türkisch, wenn sie mich sehen. Mir ist schlecht, meine Haut grau wie der Himmel. Das Glück gehört den anderen. Meine Tage bleiben aus, als wäre ich schwanger. Unbefleckte Empfängnis. Ich sehe überall Kreuze. Balken, die sich zufällig kreuzen, geheime Symbole. Ich gehe nicht mehr ans Telefon. Ich glaube nicht mehr an Hollywood. Der Fernseher läuft. Überall ist Krieg. Auf jedem Sender. Die Leute bunkern kein Klopapier mehr. Sie horten Zahnbürsten und Zahnpasta, damit ihnen in den Bunkern und U-Bahn-Schächten die Zähne nicht ausfallen werden. Ich könnte die Fenster verkaufen. Wie der Nazi. Auch auf der Straße braucht man Geld, nicht mal Notunterkünfte sind umsonst. Einfach alles zukleistern lassen und mich im Dunkeln verkriechen. Kali sitzt am Küchentisch und knetet Bonbons aus Brot für mich. Ich müsse was essen, sagt sie. Sie klingt jetzt auch schon wie die anderen. Die Kirchenglocken gehen im Lärm der Straße unter. Im Hof spielen Kinder unter kahlen Bäumen. Eileens Mama steht daneben, die Hände auf dem Rücken wie bei einem Hofgang. Sie passt auf, dass niemand abhaut. Ihre Blicke haben sich verändert. Ihr Lächeln ist zu einem mitleidigen Grinsen geworden. Nachts träume ich wieder von Föten in Einmachgläsern. Manchmal zweimal hintereinander und jedes Mal rutschen mir die Gläser aus der Hand. Die Föten klatschen auf den Boden und bleiben wie Frösche zwischen den Scherben liegen. Ein von Föten vermienter Boden, qualig wie Gelatine aus ausgekochten Knochen und Sehnen. Ich kann weder vor noch zurück. Ich gehe schweißgebadet ins Bad. Am Spiegel hängt ein Rosenkranz. Jesus schaut mich mit ausgebreiteten Armen an. Er winkt mir zu. Er könne mir den Schmerz nehmen. Ich müsse bloß mit ihm gehen. Ich frage ihn, wohin? Und er sagt, ich solle ihm vertrauen. Mit ihm könne mir nichts passieren. Mein Mund ist trocken. Aus dem Wasserhahn tropft bleihaltiges, lauwarmes Wasser und hinterlässt einen schalen Geschmack im Mund. Es werde sich niemand an mich erinnern. Ein verschwendetes Leben, es sei denn, ich würde es zu Ende bringen. Einen polnischen machen. Ich könne unsterblich werden. Ich müsse bloß mit ihm gehen. Unten vor dem Haus stauen sich die Autos. Ich spüre einen warmen Sog, der mich in den Abgrund zieht. Die roten Rücklichter brennen wie die Hölle. Ewige Verdammnis. Ich sehe das Leben an mir vorbeiziehen. Ich sehe mich als Kind mit meiner Mutter. Sie hat sogar im Bett geraucht. Ich sehe Cookie, mein Cookie-Monster mit dem abgenutzten Fell. Die Mozart-Schule. Meine Mutter konnte nach 20 Jahren immer noch nicht richtig Deutsch. Nicht so wie die anderen Eltern. Sie konnte auch nicht Fahrrad fahren, sie hat es nie gelernt. Ich wollte es ihr immer beibringen, doch sie wollte nicht. Sie hat sich zu sehr dafür geschämt. Ich sehe mich an ihrer Hand. Wir mussten immer laufen. Wir hatten kein Auto. Wir machten alles zu Fuß. Das Nachtleben blitzt im Strobolicht auf. Mama? Ich erstarre. Mein Körper taub wie totes Fleisch. Kali kommt ins Bad. Mama! Ich bringe kein Wort raus. Mama! Sagt sie nochmal. Ich will zu Papa. Zu wem? Meine Stimme überschlägt sich. Zu Papa! Meine Rippen brechen wie Zweige, als würde jemand mit ganzer Kraft auf mein Brustbein drücken und versuchen, mich mit einer Herzdruckmassage zurückzuholen. Kali beugt sich über mich. Mama! Ich sehe ihre Zahnlücke zum ersten Mal. Mama, was ist los? Ich ziehe mich am Waschbecken hoch und klatsche mir kaltes Wasser ins Gesicht. Ohne Wasser wären es Ohrfeigen. Kali zerrt mir die Nylonschnur aus der Hand und 59 Plastikperlen prasseln auf den Badezimmerboden. 59 leere Versprechen. Kali weint. Die Ärmel zu kurz, die Hose bis zu den Knöcheln. Sie ist aus allem rausgewachsen. Ich habe sie nicht mehr gesehen. Vielleicht wollte ich sie nicht sehen, um den Schmerz nicht zu spüren. Sie zu sehen heißt doch immer, die Leere zu sehen, die sie hinterlassen hätte. Die Schuldgefühle verfolgen mich wie ein fucking Stalker und jedes Mal, wenn ich einen Krankenwagen höre, kommt die Angst zurück. Dabei ist die Geschichte eigentlich eine andere. Eigentlich müsste ich allen Ärztinnen und Praktikanten, Reinigungskräften und Krankenschwestern die Füße küssen. Sie waren Tag und Nacht für uns da. Ich müsste dankbar sein für das Penicillin, zufällig entdeckt in einer alten Petrischale. Und versuchen, aus der Vergangenheit mit all ihren hässlichen Schönheitsfehlern ein Happy End zu machen. Vielleicht verändert man sich doch. Neukölln ist abgasschwarz in Hijabs und Chadors gehüllt. Das goldene M leuchtet wie ein Stern und die Leute pilgern von überall her in die grell ausgeleuchtete Filiale. Kali rutscht vor Aufregung auf dem S-Bahn-Sitz hin und her. Sie war noch nie bei McDonald's. Sie kennt McDonald's nur aus Alins Erzählungen und von den Happy Meal-Plastikfiguren, die überall in Alins Zimmer rumliegen. Ich habe noch 5 Euro in der Tasche. 5 fucking Euro. Ein Happy Meal mit vegetarischen Nuggets und Wassereis, um Kali dazu zu bringen, ihren Vater zu vergessen. Danach habe ich nichts mehr. Keinen Cent. Cent, nicht Cent. Ich hasse Leute, die Cent sagen. Der eine ganz hinten sieht aus wie Adam. Irgendwie sehen alle aus wie Adam, aber nur von Weitem. Von nahem kommt keiner an ihn ran. Die große Tasche auf meinem Schoß kaschiert meine zu dünnen Oberschenkel. Mein Gesicht ist vor Kummer vernarbt. Die Tasche habe ich vor Jahren auf dem Flohmarkt gekauft. Longchamp, schwarz, mit langen Henkeln und kaputtem Reißverschluss, aber zeitlos. Ich habe alles dabei, was man auf der Straße braucht. Ich bin auf alles vorbereitet. Tay meinte, es dauert Monate bis zu einer Zwangsräumung. Aber wer weiß, vielleicht kann die Hausverwaltung auch einfach das Schloss austauschen, sobald man aus dem Haus geht. Und dann steht man ohne Jacke und ohne alles vor der eigenen Tür. Ich habe keine Ahnung, was auf uns zukommt. Doch was auch immer passieren wird, ich werde mir vor Carly nichts anmerken lassen. Ich werde den Alltag aufrechterhalten, so normal wie nur möglich. Eine Art lebenserhaltende Maßnahme, auch wenn man eigentlich weiß, dass es vorbei ist. Der Himmel hängt schwer und trüb über uns. Die Häuser leuchten von innen. Auf dem Kundenparkplatz vor McDonald's stehen Jugendliche mit unfertigen Gesichtern, aber großer Klappe herum. Der eine nimmt Anlauf und schlägt gegen einen Desinfektionsspender am Eingang wie gegen einen Boxautomaten auf einem Jahrmarkt. Seine Kumpels lachen sich tot und ziehen ihn weg, bevor die Filialleiterin auf sie aufmerksam wird. Die Spender sprossen die letzten Jahre wie Pilze aus dem Boden und wahrscheinlich war eh nur Wasser drin. Wasser oder Brennsprit. Alles andere ist zu teuer und wird sofort geklaut. Drinnen riecht es immer noch wie früher. Carly steht mit einem leeren Tablett vor der Theke und starrt auf das erleuchtete Menüboard über ihr. Sie kann sich nicht entscheiden. Sie will alles. So wie ich. Am Ende nimmt sie ein Happy Meal wegen des Spielzeugs. Wir setzen uns direkt ans Fenster, an einen klebrigen Tisch, an dem gerade noch eine fünfköpfige Familie mit Kinderwagen saß. Ich schiebe den liegengelassenen Müll zur Seite und finde zwischen Essensresten und Servietten einen ganzen Blaubeermuffin, Pommes und einen halbvollen Becher Kaffee. Mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Der Hunger kommt zurück. Ich habe einen Brand auf Pommes und fettiges Essen, wie nach einer durchgefeierten Nacht. Wahrscheinlich ist es verboten, Reste von anderen zu essen. Wahrscheinlich gibt es irgendeine Hausregel, die das verbietet. Ich stopfe die Pommes in mich rein, bevor jemand den Tisch abräumt. Carly ertränkt den Muffin in der Apfelschorle. Die Mädchen neben uns schauen apathisch auf ihre Handys. Sie reden kein Wort. Die Lippen zu einem trotzigen Schmollmund verzogen, als schmeckte ihnen der Cheeseburger nicht. Sie sehen alle gleich aus. Obdachlose wärmen sich auf, den Blick auf den Boden gesenkt, in sich zusammengefallen wie Kleiderhaufen. Carly gähnt und legt ihren Kopf auf meinen Schoß. Sie vertraut mir immer noch. Als wir gehen, ist der Parkplatz fast leer. Ich werde mir einen Job suchen, einen richtigen, und mit dem Geld so viele Fruchtzwerge und Thunfischdosen kaufen, dass mir die billigen Einkaufstüten das Blut von den Fingern abschneiden werden. Wir laufen zum nächsten Geldautomaten. Ich werde alles abheben, was noch rauskommt. Ich werde mein Konto überziehen. Ich werde es plündern, bevor die Karte gesperrt und vom Automaten verschluckt wird. Auf dem Tastenfeld klebt ein Kaugummi. Ich will gar nicht wissen, wie viele schon draufgespuckt haben, weil kein Geld mehr rauskam. Ich gebe meine PIN ein. Auf dem Display steht Loser, eingeritzt mit einem Schlüssel. Darunter erscheint mein neuer Kontostand. Ich lasse Carlys Hand los und stütze mich mit beiden Händen am Automaten ab. Ich weiß für einen Moment nicht mehr, was ich wollte. Ich starre auf die Anzeige. Jeder Drehtag wurde auf den Cent genau abgerechnet. Auf den Cent genau quantifiziertes Glück. Wahrscheinlich hat jemand aus der Buchhaltung die Zahlung versehentlich veranlasst. Oder vielleicht ist es gar nicht die Gage. Vielleicht ist es Schmerzensgeld. Schmerzensgeld für all die letzten Jahre. Für all die beschissenen, gut gemeinten Ratschläge. Für all die Versuche, mich klein zu halten. Für all das Gerede hinter meinem Rücken. Carly schaut zu mir hoch und fragt, warum ich weine, und ich lache unter Tränen. Ich weine nicht, mein Schatz. Ich weine nicht. Wer kann, zieht weg. Wir gehen, ohne uns zu verabschieden, Wir drehen uns nicht um. Kein Auf Wiedersehen und keine Umarmung. Ich habe den Kreislauf durchbrochen. Ich habe den Lauf der Dinge gestoppt. Ich habe es aus der Platte geschafft, entgegen aller Wahrscheinlichkeiten und Statistiken. Alleinerziehend und ohne Abschluss. Ich habe gewonnen. Wir fahren ans andere Ende der Stadt und checken im erstbesten Hotel ein. An der gläsernen Drehtür zur Lobby kleben 3 Sterne. Die kleine Empfangshalle ist mit einem Teppichboden mit verblichenem Muster ausgelegt, der sich vom Eingang bis zur Rezeption erstreckt. An der Wand hängt ein großes Aquarell. Kurfürstendamm um 1907. Ich drehe mich um. Hinter mir steht ein älterer Mann, schmal und knochig, leicht nach vorn gebeugt, in einem zu großen Anzug. Er zeigt auf das Bild. Das Hotel habe alle überlebt. Den Gloria-Palast, die Weimarer Republik, den Krieg. Und es werde auch ihn überleben. Und das da drüben, sagt er, das sei das Café Reimann. Man erkenne es an den gewellten Gardinen, die wie Zuckerguss von den Fenstern hängen. Kurt Tucholsky und Karl von Ossietzky seien dort ein- und ausgegangen und auch Jeanne Mammen. Aber die kenne ja keiner mehr. Die Menschen würden zu schnell vergessen. Er geht hinter die Rezeption und fragt, wie lange wir bleiben wollen. Solange das Geld reicht, sage ich. Halina hatte recht. Wenn man etwas will, muss man daran festhalten, auch wenn man es noch nicht sieht und niemand daran glaubt. Ich wollte schon immer mal in einem Hotel wohnen. Untertauchen. Nie wieder Bettwäsche waschen, keine Verpflichtungen, kein Klingelschild, keine Nachbarn. Alles unverbindlich und anonym. Das Hotel ist in die Jahre gekommen, aber günstig. Alles Standardzimmer, auf Geschäftsreisende getrimmt, mit Papierhandtüchern und Pay-TV und einem Safe ausgestattet. Im Bad hängt ein Föhn, Nähzeug und Schuhputzutensilien gibt es auf Wunsch und ganz oben im Schrank liegen Zusatzkissen und Decken. Die Gänge sind schmal und in jeder Ecke stehen Feuerlöscher. Alles nach Branchenverband genormt. Frühstück unter der Woche bis 9, am Wochenende bis 10. Klimaanlage auf 21 Grad, egal ob es der wärmste Oktober seit Beginn der Wetteraufzeichnungen ist und in Brandenburg Waldbrände wüten oder Eisregen den Kudamm in eine Frostlandschaft verwandelt und Obdachlose am Straßenrand erfrieren. Es gibt keine Überraschungen. Die meisten Gäste bleiben nur eine Nacht. Wir sehen sie kommen und gehen wie die Wolken am Himmel. Die Rezeption ist 24 Stunden geöffnet. Nachts übernehmen Studenten. Sie kriegen Geld fürs Nichtstun. Morgens um 4 ist der Kurfürstendamm noch ein Kurort. Wach bleiben ist die eigentliche Arbeit. Sie müssen nur da sein, falls jemand kommt und alle paar Wochen mit einem feuchten Tuch die Pflanzen am Fenster abstauben. Manchmal gebe ich ihnen beim Vorbeigehen Trinkgeld. Dafür machen sie uns die Tür auf und rufen für uns den Aufzug. Ich kenne sie schon beim Namen, als würden wir schon immer hier wohnen. Wenn ich nicht schlafen kann, gehe ich runter und rauche mit ihnen vor der Tür. Der eine macht den Job schon seit 10 Monaten. Wir sehen ihn ab und zu vor dem Frühstück. Er wollte eigentlich drüben im Zoo arbeiten. Das hat er aber nur 2 Nächte durchgehalten. Er habe sich vor Angst in die Hosen gemacht, sagt er. Nachts im Zoo sei es unglaublich laut. Die Wildesel würden wie Hunde knurren. Manche Hotelgäste seien auch laut, aber niemals so laut wie die Tiere, lacht er. Und hier werde man wenigstens nicht verrückt. Im Zoo drehe man immer die gleiche Runde, immer die gleiche endlose Runde. Man komme sich schon vor wie die verhaltensgestörten Raubtiere, die auch nur noch im Kreis gingen. Und es würde ständig irgendwo rascheln, man werde beobachtet. Aber die Tiere seien nicht mal das Schlimmste. Es gäbe auch immer wieder Idioten, die nachts nichts Besseres zu tun hätten, als in einen Zoo einzubrechen. Manche seien besoffen und würden gar nichts klauen wollen. Mutprobe oder so. Sie würden brüllen und fauchen wie die Tiere. In der Schicht eines Kollegen seien sie ins Kühlhaus eingebrochen und hätten Steine ins Gehege geworfen. Aber es gäbe auch Wilderer. Denen wolle man nicht begegnen. Die würden Tage zuvor schon alles auskundschaften, auf der richtigen Seite einbrechen und sich holen, was sie wollen. Eine Zeit lang seien ständig Ortolane geklaut worden. Für die Sterneküche, sagt er. Kein Mensch brauche so viel Ortolane. Die würden gemästet, in Armagnac ertränkt und dann in Hinterzimmern serviert. Der Zoo sei der traurigste Ort der Welt. Ohne die Gitterstäbe und das Panzerglas würden die Tiere uns jagen wie Kaninchen. Kali steht neben mir und sagt kein Wort. Sie hat keinen Hunger mehr. Ich hole mir einen Kaffee und ein Brötchen aus dem Frühstücksraum und wir gehen zurück ins Zimmer. Sie will nicht raus und jetzt auch ganz sicher nicht mehr in den Zoo. Sie sitzt trotzig auf dem Boden und pult die Fasern aus dem farblosen Teppich. Sie hat nichts dabei, keine Spielsachen, kein Kuscheltier. Sie wollte nichts mitnehmen, nicht einmal eine Erinnerung, als ob ich ihr in all den Jahren nichts geben konnte. Nichts, woran sie hängt. Ich setze mich zu ihr auf den Boden. Ich werde alles wieder gut machen. Ich werde ihr alles geben, was ich ihr bisher nicht geben konnte. Ich werde sie verwöhnen und mit Geschenken überhäufen. Wir werden zu Willy Wonka gehen. Willy Wonka für Spielwaren auf 5 Etagen. Mit frischen Waffeln und historischem Karussell. Ich werde ihr alles kaufen, was sie will. Und sie wird mit den anderen Kindern über Blumenwiesen rennen. Wiesen aus Lego mit echten Schmetterlingen. Sie wird auf Spielzeugberge klettern und hinter Zuckerwatte verschwinden. Und ich werde ihr mit prall gefüllten Tüten hinterherrennen. Wir werden bis Ladenschluss bleiben. Und wenn niemand schaut, werden wir uns hinter einem Regal verstecken, die Hände fest vor dem Mund, um nicht laut loszulachen. Und wir werden uns nicht bewegen, keinen Millimeter, bis alle weg sind, die Lichter ausgehen und die Spielzeuge lebendig werden. Die Uhren wurden zurückgestellt. Ewige Winterzeit. Eileens Mama hat bestimmt schon Weihnachtsdeko an der Tür hängen. Jedes Jahr die gleichen beschissenen Tannenzweige. Auf Netflix läuft der offizielle Trailer zu Psalm. Sie haben schon während des Drehs angefangen zu schneiden, um den Spätherbst und die dunklen Wintermonate noch mitzunehmen. Die Kamera fährt durch eine weiße Nebelwand, die sich nach und nach lichtet und einen Altar freigibt, über dem Yucca Cash ikonisch schwebt. Ihre Hände sind sanft nach vorne ausgestreckt, als ob sie den gläubigen Segen spenden würde. Und ihr ganzer Körper ist von einem goldenen Strahlenkranz umgeben, geschliffen und poliert wie Schwerter. Hunderte Komparsen strecken die Arme nach ihr und versinken in Ekstase. Sie bereiten sich auf den Weltuntergang vor und beichten auf aufgescheuerten Knien den Priestern ihre Sünden, die ihnen mit lechzendem Blick und gebeulter Soutane den Weg ins Paradies weisen. Die Musik baut sich auf, sie überdeckt das monotone Kesselschlagen der Kirchenglocken. Priester betrinken sich mit Messwein, Hitchcocks Vögel verdunkeln den Himmel und auf dem schwarzen Bildschirm werden in neongelben Großbuchstaben Adam Ezra und Yucca Cash angekündigt. Ich bin im ganzen Trailer nicht zu sehen. Ich bin unsichtbar wie zuvor. Wahrscheinlich haben sie das Drehbuch umgeschrieben und lassen mich langsam ausbluten. Adam und Yucca Cash sind in jeder Talkshow zu Gast, um die Serie zu promoten, und alle sind sich sicher, dass zwischen den beiden was läuft.
Der Roman 18. Stock von Sarah Gmür neigt sich dem Ende entgegen. Das war schon Folge 12, gelesen von Nina Reitmeier. Ab sofort 7 Tage lang für Sie zum immer wieder anhören oder falls Sie den Anfang verpasst haben, in unserer NDR Kultur App und im Internet auf ndr.de/kultur.
NDR Kultur Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Claudia Drews. 9 Monate nach dem Terroranschlag von Solingen beginnt heute in Düsseldorf der Prozess gegen den mutmaßlichen Attentäter. Der Syrer soll beim Stadtfest 3 Besucher erstochen und versucht haben, 10 weitere zu töten. Aus Solingen, René Rabenschlag.
Der damals 26 Jahre alte syrische Asylbewerber soll wahllos Besucher des Stadtfestes mit einem Messer angegriffen, getötet und verletzt haben. Für die Opfer und Hinterbliebenen wird der Prozess zum einen eine psychologische Herausforderung, weil viele dem mutmaßlichen Täter zum ersten Mal ins Gesicht sehen können. Gleichzeitig erwarten sie durch einen Schuldspruch am Ende auch Gerechtigkeit. Für die Öffentlichkeit werden aber auch Details des Prozesses von Bedeutung sein. Wann hat sich der mutmaßliche Täter radikalisiert? Welchen Einfluss hatte der Islamische Staat, der sich zu diesem Anschlag bekannt hat? Und warum war er nicht schon abgeschoben? Das Urteil wird im September erwartet.
Während der Meisterfeier des englischen Fußballclubs FC Liverpool